Ja, ihr Lieben, wir wollen direkt einsteigen. Mein Thema, Jesus begegnen. Jesus begegnen, was heißt das? Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, also zu jemandem, der derzeit in der Regel unsichtbar ist. Wir haben manchmal in unserer frommen Sprache Begriffe, die haben wir irgendwann gelernt, und wenn uns dann einer fragt, ja, was meinst du jetzt ganz genau damit? Wie sieht denn das jetzt ganz konkret aus? Dann wird es vielleicht manchmal ein bisschen spannend. Und jemand, dem man davon so erzählt, dann habe ich Jesus eingeladen und dann jetzt habe ich eine Beziehung mit ihm und so, erschließt sich auch nicht so auf Anhieb. Und vielleicht denken wir manchmal ein bisschen wehmütig zurück und sagen, naja, vor 2000 Jahren, da verstand sich das doch von selbst, was es heißt, Jesus zu begegnen. Da war das ganz klar. Oder? Oder vielleicht war das auch da nicht so klar. Ich habe mir überlegt, wie war das? Als Jesus auf der Erde unterwegs war, da sind ihm viele Menschen sozusagen über den Weg gelaufen. Aber was haben diese Menschen gesehen? Sie haben einen jungen Mann gesehen, der mit galiläischem Dialekt spricht wahrscheinlich, der Gutes zu sagen hat über Gott und über die Menschen, der die Tora auslegt, der den Armen und Schwachen hilft, der sogar Wunderkräfte zu haben scheint. Das sind alles wunderbare Dinge, aber auch alles Dinge, die jetzt nicht so noch nie da gewesen waren zunächst mal. Irgendwelche Wunderrabbis, die umhergezogen predigten, gab's häufiger. Und dann gab's aber einige, die sind wirklich Jesus begegnet. Sie haben ihn wirklich erkannt als der, der er ist, als König des Universums, als Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wie Petrus das dann bekennt, als der, der ins Fleisch gekommen ist, der Mensch geworden ist, der in die Niedrigkeit, in die Schwachheit menschlicher Existenz hineingekommen ist. Und diese einigen, die ihm so begegnet sind, die haben hinter der Alltäglichkeit dieses Mannes aus Nazareth die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und wir haben neulich über das Wort nachgedacht aus Johannes 1, Vers 14, wo es heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das hat offensichtlich nicht jeder gesehen. Es heißt dann, weiter in Johannes 2 haben wir da auch gesehen, nach diesem Weinwunder, Wasser zu Wein, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana, in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und sie, seine Jünger, glaubten an ihn. Er offenbarte seine Herrlichkeit, seine Jünger glaubten an ihn. Und ich glaube, so ist das heute auch. So ganz anders ist unsere Zeit gar nicht von der Zeit vor 2000 Jahren. Also du kannst Jesus sozusagen über den Weg laufen. Nicht mehr physisch wie damals, aber du kannst von ihm hören, du kannst über ihn hören, du kannst Dinge erfahren oder du kannst ihm begegnen. Dann ist sofort die Frage, ja, wie geht das? Wie macht man das? Und die sozusagen vielleicht erstmal frustrierende Antwort, wir können das nicht machen. Wir haben da keine 3 oder 5 oder 7 Schritte, aber wir lesen in Johannes 2, er offenbarte seine Herrlichkeit und sie glaubten an ihn. Und ich glaube, diese beiden Seiten braucht es bis heute. Die Initiative geht von ihm aus, immer und immer wieder. Auch wenn du ihn schon kennst, auch wenn du schon mit ihm unterwegs bist, dass du ihn neu erkennst, dass du ihm neu begegnest, ist seine Initiative. Aber die gute Nachricht dabei ist, er will uns begegnen. Also er versteckt sich nicht. Er freut sich, wenn wir ihn suchen. Und es ist gut, ihn zu suchen, zum Beispiel, indem wir dahin gehen, wo er versprochen hat, anzutreffen zu sein. Ganz wesentlich in der Gemeinschaft mit Christen, die ihn feiern, in der Anbetung, in der Feier des Abendmahls, im Hören auf sein Wort, auf die Bibel. Im Gespräch auch mit anderen Christen, aber auch im persönlichen Gebet. Herr, wenn du da bist, vielleicht kennst du dieses Gebet. Und wir haben die Zusage Gottes im Alten Testament schon in Jeremia 29. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und dann geht es dabei Jeremia weiter, und ich will eure Gefangenschaft wenden und so weiter. Das Neues tun in eurem Leben. Also was heißt das, Jesus zu begegnen? Wir wollen uns eine solche Begegnung mit Jesus anschauen, und ja, mein Gebet ist einfach, dass Jesus uns begegnet. Ich möchte mit euch anschauen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Lukas 5, 1 bis 11. Die meisten werden die Geschichte kennen. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte: Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon: Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Herr, wir danken dir, wie du dem Simon und seinen Freunden begegnet bist. Und wir beten, dass du uns heute begegnest. Amen. Also eine fantastische Geschichte, ein fantastischer Fischzug. Ich muss gerade an unsere Angelexperimente im letzten Urlaub denken. Experten haben uns hinterher gesagt, diese kleinen Fischlein hätte man eigentlich wieder in Teich werfen müssen, die wir da stolz dann gebraten haben. Hier ein übervoller Fang, zwei Boote, die fast untergehen vor lauter Fischen. Und in der Geschichte steckt eine Menge drin, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen will. Also das ist ja schon faszinierend, dass der Rabbi Jesus hier den hartgesottenen Fischern beibringt, wie man Fische fängt. Und dahinter steckt so die Botschaft auch in deinem Beruf. Auch in dem, wo du denkst, ja, das kann ich jetzt nun wirklich gut. Auch da ist Jesus der Experte. Auch da darfst du vertrauen, dass er dir helfen kann. Wir lernen einiges darüber, über Zusammenarbeit, über Einheit. Daher ist das andere Boot vonnöten. Ich träume davon, dass unsere Gemeindeboote mal so voll sind vor Menschen, dass wir sagen müssen, nee, tut mir leid, hier ist voll, geh mal nach Marburg Süd oder geh dahin oder geh nach da. Hier passt keiner mehr rein. Komm heute Nachmittag wieder. Aber ich möchte jetzt nicht auf all diese Aspekte eingehen, sondern will ja da einsteigen bei dem Thema, was ich eben schon so ein bisschen aufgerollt habe, nämlich die Begegnung. Die Begegnung hier zwischen Simon Petrus und seinen Freunden und Jesus. Und in dieser Begegnung geschehen eigentlich drei Dinge. Und ich glaube, das sind drei Dinge, die immer wieder da geschehen, wo Menschen Jesus begegnen. Da gibt es eine Offenbarung, da gibt es einen Zuspruch, und da gibt es einen Auftrag. Es gibt eine Offenbarung, es gibt einen Zuspruch und es gibt einen Auftrag. Also, Petrus werden ganz viele Fische zuteil und dann wird ihm eine Offenbarung zuteil. in diesem Ereignis. Und zwar darüber, wer Jesus ist und darüber, wer er selber ist. Und diese Offenbarung erklärt, dass er so reagiert, wie er dann reagiert. Also eigentlich hat er das große Los gezogen. Nach einer fruchtlos durchfischten Nacht sozusagen, versorgt Jesus ihn mit dem Fischzug seines Lebens. Und der Jesus scheint sich hier auszukennen, vielleicht könnte man den irgendwie als Berater anheuern. Also fantastisch eigentlich. Aber Petrus kann sich darüber gar nicht so recht freuen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Am Ende heißt es, sie ließen alles zurück. Also inklusive dieser zwei Boote voll mit Fischen offensichtlich. Da hat sich dann jemand anders noch drüber gefreut. Diese Fische sind ihm plötzlich egal. Und sein Verdienst für den Tag und übrigens auch für die Folgetage, weil er seinen Beruf zurücklässt, sind ihm auch egal. Er begreift etwas. Er begreift, der da in seinem Boot sitzt, der ist mehr als ich dachte. Der ist mehr als ich dachte. Wir kommen manchmal durcheinander, wenn wir nur so einzelne Geschichten lesen. Wenn man die Evangelien im Zusammenhang liest, stellt man fest, das war nicht die erste Begegnung zwischen Simon und Jesus. Die kannten sich schon. Simon hatte von seinem Bruder Andreas gehört, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Jesus hatte vollmächtig gepredigt, hatte schon einige Wunder getan und das ist auch dem Petrus sicher nicht verborgen geblieben und zuletzt hatte er sogar dessen Schwiegermutter gesund gemacht. Also Petrus hat schon einiges mitbekommen von Jesus, aber er war ihm noch nicht so in der Tiefe begegnet. Er hatte noch nicht diese tiefe Offenbarung davon, mit wem er es da wirklich zu tun hat. Und jetzt im Boot, jetzt wird ihm das Sonnen klar, das ist nicht einfach irgendein Rabbi, irgendein Prediger, irgendein Heiler. Das ist nicht einfach jemand, der ihm helfen kann, im Glauben und im Leben besser klarzukommen, wenn der immer hilfreiche Tipps auf Lager hat. Er ist nicht einfach jemand, der einspringt, wenn es mit dem Fischen nicht klappt. Und das ist so ein Missverständnis, was uns vielleicht manchmal gar nicht so fern ist. So, wir leben so unser Leben und dann haben wir so einen Lückenbüßer, Jesus, der darf einspringen, wenn es bei uns nicht so klappt. Also Jesus, jetzt habe ich alles ausprobiert, jetzt ist alles kaputt, jetzt bist du dran. Und dann repariert er es und dann mache ich wieder irgendwie weiter. Jetzt hier im Boot sitzt, sie sieht der Petrus, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Es ist der, der in Ewigkeit beim Vater war, der das Universum in seiner hohlen Hand hält, für den so ein Boot voll Fische eine Kleinigkeit sind. Dieser einfache Mann ist der Allmächtige selbst. Er ist der Heilige. Er ist der Reine. Er ist der Gerechte. Von dem es im Alten Testament heißt, er ist ein verzehrendes Feuer. Ein Feuer geht vor ihm her. Die Berge schmelzen wie Wachs in seiner Gegenwart. Hast du etwas davon verstanden, wer Jesus ist? Ich bete darum, dass mir das immer neu klar wird. Und auch, dass dir das immer neu klar wird, mit wem wir es hier zu tun haben. Das ist nicht eine Sache, die wir irgendwann abhaken können. Ich habe meine Christologie und meine Gotteslehre und alles abgehakt, die Bibelschule besucht und so. Jetzt weiß ich das. Sondern wir brauchen da Offenbarung. Ich kann euch das auch 100-mal immer neu erzählen und ich mache es gerne. Und mach's auch. Aber wir brauchen Offenbarung, damit wir es, die Alten haben gesagt, Erleuchtung, dass wir es in unserem Herzen erfassen. Ja, dass die Wahrheit uns erfasst. Also, versteht mich nicht falsch, wenn ich Offenbarung sage. Wir brauchen nicht noch irgendwelche zusätzlichen Erkenntnisse. Aber wir brauchen diese Erleuchtung, dass das, was Gott uns in seinem Wort schon geoffenbart hat, das ist wirklich, dass wir nicht nur das als Information wahrnehmen, so wie irgendein Atheist ein Referat halten kann über christliche Gottesvorstellungen, sondern dass es uns erfasst. Das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Übrigens, wie diese Offenbarung, wie diese Erleuchtung, wie diese Begegnung dann praktisch abläuft, das ist zweitrangig. Wir sind meistens dann sehr interessiert daran, wie das denn genau passiert ist. Und dann versuchen wir vielleicht, das, was der erlebt hat, irgendwie nachzubauen, damit wir dann sowas Ähnliches erleben. Also das kann eine mächtige Vision sein. Ja, das kann ein Traum sein. Ja, das kann ein prophetisches Wort sein. Oder es kann ein simples Lesen der Bibel sein oder ein Versspruchkärtchen mit einem Bibelwort drauf, was dir jemand in die Hand drückt. Oder ein Gespräch, wo jemand was sagt und du merkst plötzlich, das war jetzt nicht nur der, der mir das gesagt hat. Oder es können Worte in einer Predigt sein. Es ist mir eigentlich egal. Aber es werden Worte von Gott sein, die sich bei uns einbrennen. So wie bei Petrus, der begreift, mit wem er es zu tun hat. Und in dessen Licht, im Licht von Jesus, begreift er auch etwas davon, wer er ist. Und deshalb dieser Ausruf, deshalb fällt er da wahrscheinlich im Boot irgendwie, weiß nicht, wie das schaukelt, auf die Knie und ruft, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also da ist das Licht von Christus und in diesem Licht sieht er seine eigene Dunkelheit und er merkt, das passt nicht. Passt nicht zusammen. Er begreift, in der Gegenwart des Höchsten hat er nichts verloren. Und übrigens, Jesus widerspricht ihm dabei nicht. Dazu sage ich gleich noch mehr. Was ist unsere natürliche Reaktion, wenn man das natürlich nennen kann, wenn wir Gott in seiner Größe begegnen? Mancher von uns denkt darüber nach, was würde ich Gott gerne mal fragen, wenn ich ihn dann sehe? Mancher hat eine ganze Beschwerdeliste, die er dann mal los hat. Also das muss er mir aber mal erklären, ja, wenn ich dann mal da bin. Der Petrus begegnet hier Gott. Und er holt nicht seinen Zettel aus der Tasche, was ich schon mal fragen wollte. Wie war das genau mit der Sonne, die stehen geblieben ist, was weiß ich. Und auch die anderen in der Bibel, da wo wir immer wieder da, wo wir sehen, dass Menschen Gott begegnen, die lassen ihre Zettel stecken. Was sagt Hiob? Hiob 42. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und dann geht es weiter nicht, und das ist ja ganz schön interessant, sondern darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Oder Jesaja, der in den Thronraum Gottes gerät in einer Vision und dann ausruft, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Und dann im Neuen Testament, was ihr denkt, da ist es dann ganz anders. Paulus berichtet, oder von Paulus heißt es, als er auf dem Weg war, in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und um es abzurunden, Offenbarung 1, Vers 17, da sieht Johannes den erhöhten Christus heller als die Sonne, mit einem Schwert, was aus seinem Mund geht, mit Augen wie Feuer, so wird das beschrieben. Und als ich ihn sah, heißt es, dann fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Also Menschen begegnen Gott. Vielleicht, wenn du Gott begegnest, ist es nicht ganz so dramatisch wie hier in diesen Passagen. Aber, also ich kenne auch diesen Schrecken, der aus dem Bewusstsein kommt, ich bin in der Gegenwart des heiligen Gottes. Und ich bin nicht qualifiziert, ich bin hoffnungslos unterqualifiziert, aus mir heraus vor ihm zu bestehen. Wie mischen sich Licht und Dunkelheit? Also eine Offenbarung. Wir sehen, was wirklich Sache ist. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Wer bin ich? Und Gott sei Dank endet die Geschichte da nicht. Es geht weiter mit dem Zuspruch von Jesus. Also Jesus hätte sagen können, ja stimmt, hast du eigentlich recht. Man hätte aus dem Boot steigen können, übers Wasser weglaufen und verschwinden oder so. Nein. Er tut das nicht. Das ist frohe Botschaft. Er tut das nicht, er lässt den Petrus nicht an dieser Stelle allein zurück. Aber er sagt eben auch nicht, ach Simon, Petrus, Mensch, du hast so ein negatives Selbstbild. Das muss gesund werden. Du musst mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Du bist doch super, du bist wertvoll, du bist spitze. Du bist du, das ist der Clou. Er sagt es nicht. Er hat ihn wunderbar gemacht, ja. Aber er sagt das hier nicht. Und ich glaube, der Selbsteinschätzung von dem Simon stimmt er hundertprozentig zu. Er sagt das nicht nochmal, ja stimmt und so, ne? Das muss man ja manchmal dann auch nicht nochmal extra wiederholen, wenn du ein Freund sagt, oh, ich habe wirklich Mist gebaut, und du sagst, ja stimmt, das hätte ich, kommst du auf sowas, das ist manchmal besser nichts zu sagen. Also, er stimmt zu, würde ich sagen. Wenn ich meine Sünde erkenne, wenn ich darüber erschrecke, das sind gnädige Momente, wo ich darüber erschrecke und nicht gleichgültig bin, dann darf ich aber wissen, ich habe ja noch gar nicht alles erkannt. Ich habe noch nicht alles gesehen. Also wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, denkst du, oh, da gibt's noch ein paar Dinge in meinem Leben, die muss ich wohl in Ordnung bringen. Ja. Und dann habe ich die in Ordnung gebracht und dann denke ich, na, jetzt ist ja gut. Und der Heilige Geist geht aber dann weiter mit uns und er geht tiefer mit uns und er zeigt uns Dinge, von denen wir noch gar nichts ahnten und Motivationen in unserem Herzen, wo wir erschrecken. Jesus erschrickt nicht. Jesus kennt die tiefsten Abgründe meines Herzens und deines Herzens. Und er widerspricht Petrus deshalb nicht, aber er spricht die erlösenden Worte, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und dieses Wort richtet Petrus auf. Und das ist ein Wort, was uns aufrichten kann. Petrus wusste noch nicht, wie dieses Aufrichten sozusagen funktioniert. Er wusste noch nicht, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz war, um sein und um unser Sündenproblem zu lösen. Um diese Last der Schuld auf sich zu nehmen. Um selbst die Trennung von Gott zu erdulden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir Annahme und Gemeinschaft mit Gott finden können. Und deshalb, aufgrund des Kreuzes, können wir heute wissen, wir sind angenommen. Deshalb können wir heute wissen, wir sind geliebt, wir sind wertgeschätzt. Die Frage, worin liegt dein Wert? Worin liegt dein Wert? Deine Arbeitskraft? So, da gibt es dann Versicherungsgesellschaften für Lebensversicherung oder so, die rechnen dann aus, wie viel du wert bist, so als eine Schadenssumme. Nein, dein Wert liegt darin, dass Gott sein Liebstes für dich gegeben hat. Also etwas ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Ganz einfach. Und der Vater hat seinen eigenen Sohn gegeben für dich. So viel bist du dem Vater wert, dass er seinen Sohn für dich geopfert hat. Also wenn du ein Selbstwertproblem hast, dann rede dir nicht selber irgendwas, irgendwelche schönen Sprüche ein, sondern geh zum Kreuz. Und dann sieh, was Jesus für dich getan hat. Das trägt. Auch wenn die Psychotechniken schon am Ende sind. Ein Problem, was wir manchmal haben, wir hören den Zuspruch, du bist angenommen. Aber wir haben keine wirkliche Offenbarung von Gottes Heiligkeit und von unserer Sünde. Und dann ist die Gefahr, dass da draußen so eine lasche Sag-Ja-zu-dir-selber-Botschaft wird, wie aus so einem Ratgeber aus der Bahnhofsbuchhandlung. Anstelle, dass es das wunderbare Evangelium von unserem gekreuzigten und auferstandenen Retter ist. Also, wenn jemand, dessen Herz nie gebrochen ist über die eigene Sünde, wenn der diese Botschaft hört, Gott nimmt dich an, wie du bist, dann sagt er, na, ich will auch darum bitten. Was denn sonst? Wo können wir denn sonst hin? Ja, du musst mich so nehmen, wie ich bin. Ich bin halt so und so. Bin halt so. Musst du halt so nehmen. Wenn du es nicht kannst, dann Pech gehabt. Und dahinter steht ein Stolz. Und dieser Stolz kommt aus einem Mangel an Offenbarung. Weil derjenige nicht begriffen hat, wie es um ihn steht. Also, ich will es mal, das ist so Sprache aus alten Glaubensliedern. Dieser Stolz, der muss gebrochen werden, aber dieser Stolz bricht nur auf dem Felsen von Golgatha. Am Kreuz, das mir drastisch vor Augen führt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, wenn du zum Kreuz kommst, wenn du auch Jesus Danke sagst, wenn du nachher hier Abendmahl feierst, gibst du ihm Recht darin, dass deine Sünde den Tod verdient hat. Und dass es nötig war, dass Jesus für dich stirbt. Sonst hätte er es nicht machen müssen. Er hat gesagt, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, bitte, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, nimm diesen Kelch von mir. Aber der Vater hat geschwiegen. Das war der einzige Weg, dass Jesus stirbt für dich und für mich. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber dann geht es weiter in Römer 6. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist, wie du das erlebst, wie das, diese Wahrheit zu dir kommt, das ist ganz unterschiedlich. Für manchen ist das so ganz klar bei der Hinwendung zu Jesus. Du hörst die Botschaft, du brichst zusammen, du merkst, ja, ich brauche das. Und manchmal dauert das auch ein bisschen länger. Also ich weiß, ich habe, wie man so sagt, eine Entscheidung für Jesus getroffen, habe ihm mein Leben gegeben. Und ich habe das gehört mit der Sünde und mit der Vergebung und ich habe das geglaubt und ich habe es irgendwo verstanden. Aber es hat mich nicht in der Tiefe getroffen zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, naja, das klingt plausibel irgendwie. Also der Heilige Geist hat mir da Glauben gegeben für diese Wahrheit. Aber er hat mir nicht eine tiefe Erkenntnis gegeben davon, wo ich stehe. Und das kam später, als ich schon mit Jesus unterwegs war und ich dann meine eigene Unmöglichkeit erkannt habe. Und dann erkannt habe, wie groß die Gnade wirklich ist, dass Jesus ausgerechnet mich genommen hat. Also das kann später sein. Ich habe irgendwann unter Tränen wirklich begriffen, wie groß die Gnade ist. Und ich glaube, die letzte Träne ist da auch noch nicht geweint. Und es kommt da nicht auf die Tränen an und wie du es erlebst und wie du dich dabei fühlst. Aber dass du verstehst, wer bist du, wer ist Gott. Okay, fürchte dich nicht, sagt Jesus. Und dann sagt er, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Das ist das Dritte, das ist der Auftrag. Er gibt Petrus seine Offenbarung, er gibt ihm seinen Zuspruch und dann gibt er ihm einen Auftrag. Und ich will jetzt auch über diesen Auftrag im Einzelnen nicht reden, das machen wir ein andermal. Also Menschenfischen klingt ja so ein bisschen verdächtig, nach Menschenfängerei oder so. Ich denke, er spricht in einer Sprache, die der Petrus verstehen kann. Der ist eben Fischer und dachte, okay, jetzt hast du ein anderes Netz. Wir können froh sein, dass er nicht Jäger oder Metzger war oder so. Aber er hat einen Auftrag für ihn, dass er diese Botschaft weiterträgt. Was für uns jetzt wichtig ist, ist zu sehen, wenn ich an diese Stelle, zu dem Auftrag ungebrochen komme, ungebrochen, also ja, ich habe von dem Fels eben gesprochen, dann bin ich versucht zu denken, Gott muss aber ganz schön froh sein, dass er mich hat. Auf mich hat er gerade noch gewartet. Ich bin so praktisch veranlagt oder so gut ausgebildet oder so dies oder so das. Kann gut organisieren, also los. Und ich habe das so erlebt. Ich habe, als ich dann unterwegs war mit Jesus, angefangen, alles Mögliche für ihn zu tun. In der Jugendgruppe gewirbelt und wir haben einen christlichen Schülerkreis an der Schule gestartet und Kontakt zu anderen Jugendgruppen aufgebaut, so übergemeindlich. Und Gott hat da manches gesegnet, ja. Man hat da vielleicht auch schon eine Gabe gezeigt, die er mir gegeben hat. Aber vieles von dem ist dann wieder zusammengebrochen, weil es nicht getragen hat, weil es geistlich nicht getragen war von meinem Leben mit ihm. Was nicht aus der Begegnung mit Jesus kommt und was nicht den Weg über das Kreuz gegangen ist, das wird keinen Bestand haben. Du sagst so, jetzt überlegen wir uns mal schöne Dinge, die wir irgendwie für die Kirche machen können. Das ist der Olaf, der die Gemeinde in Wetzlar und hier auch die Gemeinde gegründet hat, der sprach an der Stelle immer von organisierter Bedeutungslosigkeit. Ja, also man kann dann irgendwelche Sitzungen und Komitees abhalten und so, aber es wird nicht tragen. Ich sag's mal so, die Selbstgewissen, die sagen, ja, wir kriegen das Kind schon geschaukelt, die kann Jesus nicht gebrauchen. Die Selbstgewissen kann Jesus nicht gebrauchen. Aber den zitternden Petrus, der war ja auch mal sehr selbstgewiss, ne? Erinnert euch. Aber da war er auch nicht so brauchbar. Aber den zitternden Petrus, den stellt Jesus auf seine Füße und gibt ihm mal seinen Auftrag. Also du denkst manchmal, ich bin so unsicher und so und deshalb kann Gott mich nicht brauchen. Das Gegenteil ist richtig. Ja, da will er hineinkommen mit seinem Zuspruch. Da will er dich aufbauen und dann dich nach vorne bringen. Und dieser zitternde Petrus, der führt ein paar Jahre später eine kleine Schar von Gläubigen, die die Welt auf den Kopf stellen, wie ihre Feinde sagen. Oder besser gesagt, vom Kopf auf die Füße. Und es gibt so einen alten Gospelsong, der ist mir da eingefallen. Da heißt es, I've never been to seminary. Ich habe nie Theologie studiert. but I've been to Calvary. Aber ich war auf Golgatha. Also ich habe beides erlebt, aber bin auch dankbar für beides. Aber das Entscheidende passiert am Kreuz. Das Entscheidende passiert am Kreuz. Und da, wo du erkennst, wie du vor Jesus stehst, wie du erkennst, wie Jesus dich aufrichtet, da wirst du brauchbar für ihn auch. Dass er dich einsetzen kann in dieser Welt. Aus seiner Gnade heraus, aus seiner Liebe heraus, aus seiner Annahme heraus. Und das können wir weitertragen. Also Jesus lädt uns ein, er lädt uns ein, dass wir uns aufmachen zu ihm. Er will uns begegnen, er will dir begegnen in seiner Offenbarung. Und das Abendmahl kann ein Ort sein, wo er dir neu sein Gericht über die Sünde, aber auch seine Gnade für den Sünder, für dich Sünder zeigt. Er will dir begegnen mit seinem Zuspruch und er wird dich neu beauftragen, würde ich weiterführen in den Dienst für ihn. Und ich lade dich ein, einfach, dass du dich aufmachst zu ihm. Wir haben gehört, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Er will sich finden lassen. Er will dir begegnen. Vielleicht ist es manchmal was, wo wir denken, okay, ich weiß gar nicht genau, ob ich das will, ob ich diese Offenbarung haben will, aber es ist der einzige Weg zum Kreuz. Und dann weiter. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Kreuz. Ich danke dir für deine Klarheit, die darin liegt, dass ich erkenne, dass ich ohne dich verloren bin. Dass ich nicht ohne dich ein bisschen hilfloser bin, dass ich nicht ohne dich ein bisschen trauriger bin oder was weiß ich, sondern dass ich wirklich verloren bin in Ewigkeit ohne dich. Dass ich es alleine nicht schaffe, mit all meiner Klugheit. Und ich danke dir, dass du dann Erlösung schenkst, dass du dann deine Gnade schenkst, dass du dann mich neu aufrichtest, dass du dann mich neu beauftragst, bevollmächtigst, sendest, in deiner Gnade voranzugehen, in deiner Kraft voranzugehen. Danke, Jesus. Vielleicht möchtest du Jesus deine Antwort geben. Dann ist Gelegenheit in einem kurzen Gebet oder auch im stillen Gebet, wie du magst. Und dann kommt das Team nach vorne und wir singen nochmal von dieser Begegnung. Hier bin ich. Ich stehe vor deiner Heiligkeit, vor deiner Herrlichkeit. Lass uns Jesus unsere Antwort geben.